Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van der Weyer.
Man stellt plötzlich seine komplette Existenz in Frage. Man könnte bei der kleinsten Kleinigkeit sofort anfangen zu heulen und will am liebsten den ganzen Tag einfach nur im Bett liegen. Und dann tun auch noch die Brüste weh. Ja, und dann kommt die Periode und zack, ist von einem auf den anderen Moment wieder alles komplett normal. Und man fragt sich, was war da eigentlich los? Wenn ihr schon mal Bekanntschaft mit PMS gemacht habt, dann kommen euch eine oder mehrere dieser Sachen wahrscheinlich ziemlich bekannt vor. Und dieses Gefühl, vor der Periode so ein krasses Down zu haben, das kennt auch Rena.
Also inzwischen bin ich an dem Punkt, dass für mich so diese 2-3 Tage vor der Periode wirklich so eine Konfrontation mit meinen Urängsten so ein Stück weit sind, wo ich dann aber auch merke, okay, das sind anscheinend gerade meine Themen. Es ist gerade unangenehm, aber es ist auch gut, das so ein bisschen wahrzunehmen, also ohne mich komplett reinzusteigen und zu sagen, diese Themen sind anscheinend gerade echt ein Ding für mich.
Rena ist Autorin und Zyklus- und Sexualberaterin. Und sie ist der Meinung, wenn man seinen Zyklus kennt, dann kann man den auch wirklich für sich nutzen. Nicht nur, indem man seinen Urängsten begegnet, wie sie das gerade beschrieben hat, sondern auch, indem man die Hochphasen des Zyklus dann richtig gut mitnehmen kann. Viele Menschen, die sind nämlich vor dem Eisprung besonders selbstbewusst, aufgeschlossen und durchsetzungsstark. Und wenn man das weiß, dann kann man sich ja auch ganz bewusst wichtige Termine in genau diese Phase legen. Oder man kann da eben die Probleme angehen, die einem während der PMS-Phase dann total unlösbar vorgekommen sind. Wir gucken in dieser Episode darauf, wie wir das Wissen über unseren Zyklus für uns nutzen können, um in jeder Zyklusphase gut für uns da sein zu können. Und wir checken auch, ja, wie wir diese düstere PMS-Zeit abmildern können und wie wir beim Sport mit unserem Zyklus statt gegen ihn trainieren können. Erstmal geht es jetzt aber mit Rena darum, wie wir uns überhaupt zu dem Thema Zyklus annähern können, wenn wir das bisher noch gar nicht gemacht haben, ne? Denn um den Zyklus zu nutzen, muss man den ja erstmal verstehen. Rena, die hat auch selbst ein Buch über den Zyklus geschrieben, das heißt Know Your Flow, unseren Zyklus verstehen für ein gutes Körpergefühl und besseren Sex. Und jetzt gibt's beim Zyklus ja wirklich viele Parameter, die man theoretisch irgendwie tracken kann, ne? Egal, ob das jetzt mit einer App ist oder in einem Notizbuch oder wo man das dann auch immer trackt. Vielleicht weiß man da am Anfang gar nicht, ja, wo soll ich denn anfangen, ne? Was will ich denn überhaupt tracken? Rena sagt, man sollte sich erstmal überlegen, ob man grundsätzlich vom Typ her eher intuitiv ist mit seinem Körper oder ob man besser mit handfesten Zahlen umgehen kann.
Es gibt verschiedene Arten, sich dem Zyklus anzunähern. Also das eine eher intuitive wäre wirklich mal zu, ja, so eine Art Stimmungstagebuch zu führen und sich vielleicht den Zyklusstart einzutragen. Das ist der Tag mit frischem, fließendem Blut in gewohnter Stärke übrigens. Also so leichte Schmierblutungen würde man noch zum vorigen Zyklus zählen. Und ja, wenn man dann den Zyklustag 1 einträgt und ab da vielleicht jeden Tag einfach wenige Stichworte zu körperlichen und psychischen Befinden notiert, dann merkt man vielleicht schon gewisse Muster, die sich in jedem Zyklus abspielen, wie sich vielleicht die Energie verändert, die Intro- und Extrovertiertheit, das Hungergefühl. Das wäre so eine recht intuitive Herangehensweise. Und wer aber sagt, ich brauche eher so ein paar Fakten und Zahlen, da empfehle ich auch wirklich die genaue Zyklusbeobachtung, zum Beispiel der Temperatur oder des Zervixschleims, wo wirklich wissenschaftlich erwiesen ist, dass sich das in jedem natürlichen Zyklus mit Eisprung nach bestimmten Parametern verändert.
Wie viele Zyklen sollte man denn beobachten, bis man überhaupt eine Aussage darüber treffen kann, was in einem Zyklus normal bzw. zu erwarten ist?
Wenn man sich ein bisschen vorher einliest, und da gibt's eben mein Buch, aber auch andere Grundlagenbücher dazu, dann wirklich wird man es meistens schon im ersten Zyklus sehen. Also zumindest diese Hard Facts, so ja, ob ein Eisprung stattfindet, ob die Temperatur eben in einer Tieflage vor dem Eisprung und dann in einer Hochlage nach dem Eisprung ist. Das kann man, also ich weiß noch, wie ich meinen allerersten Zyklus aufgezeichnet habe und dachte, ja, bei mir funktioniert das sicher nicht. Doch, es funktioniert und ich konnte das dann ganz klar erkennen. Das Gleiche mit dem Cervixschleim. Ich dachte mir so, ja gut, der sieht manchmal schon ein bisschen anders aus, als mal sieht er so aus, mal so, hat aber sicher gar kein Muster. Doch, hat's schon. Und ich kann das wirklich in jedem Zyklus, den ich bisher beobachtet habe, läuft dieses Muster auch ab. Es variiert vielleicht ein bisschen, aber es passiert. Also das kann man wirklich ab Zyklus 1 sehen. Um dann mehr Routine drin zu haben, ist es, denke ich, so nach 3 Zyklen, glaube ich, wo man dann sagt, okay, jetzt ist 3-mal was passiert. Es war auch vielleicht nicht jeden Zyklus genau an den gleichen Tagen, aber es passiert. Und ja, dann nähert man sich dem meistens an.
Abgesehen jetzt von sowas wie einem Eisprung oder auch dem Start der Periode oder so Stimmungen, die sich über den Zyklus ändern können, was kann man so durch die Zyklusbeobachtung über sich potenziell lernen?
Genau, das waren jetzt mehr so körperliche und Sachen oder wissenschaftliche Fakten. Und vielen geht es ja eben auch darum, einfach sich selbst besser kennenzulernen und vielleicht auch achtsamer mit sich selbst zu sein, mit der eigenen Stimmung besser umgehen zu können und vielleicht den Zyklus auch ein bisschen für sich zu nutzen, statt ihn immer nur eben als Störfaktor zu sehen. Da kann man wirklich, finde ich, viel lernen, indem man eben beobachtet, wie es einem im Lauf des Zyklus geht und auch hier dann vielleicht nach 2, 3 Zyklen Muster erkennen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich bin generell ein extrovertierter Mensch. Ich bin aber in den Tagen vor der Periode auf jeden Fall zurückgezogener als in den Tagen rund um den Eisprung. Und ich habe mehr Energie an den Tagen rund um den Eisprung und bin manchmal eher eine Couch-Potato kurz vor der Periode, obwohl ich ein sportlicher Mensch bin, der gern rausgeht. Also so Sachen kann man lernen, ohne sich zu wundern, oh mein Gott, was ist denn jetzt mit mir los? Ne? Und das hilft dann vielen Menschen, die vielleicht Stress haben oder in Konflikten sind oder vielleicht auch psychische Probleme haben, das dann mit dem Zyklus in Verbindung zu bringen, wann das stärker ist oder wann es einem vielleicht besser geht. Das sind so Sachen, die man dann rauslesen kann.
Ich habe mich da tatsächlich gefragt, ob das nicht auch irgendwann so ein bisschen zur self-fulfilling prophecy dann werden kann. Also wenn man weiß, okay, jetzt geht es normalerweise auf diese Stimmung zu, dass man sich da quasi so drauf einstellt, dass sich das dann von selber auch erfüllt. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe total, was du meinst. Und ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Und ich glaube, auch hier ist wieder Selbstreflexion wichtig. Und genau das natürlich einem klar ist, der Zyklus ist ein Faktor. Er bestimmt nicht alles. Wir sind mit so vielen Dingen täglich konfrontiert. Wir sind Menschen, die in Beziehung zu anderen Menschen stehen. Wir haben einen Job oder studieren oder machen eine Ausbildung, was auch immer. Wir sind in so vielen Sachen aktiv und es kann jeden Tag auch was passieren, was unsere Stimmung hebt oder unsere Stimmung senkt. Und das kann natürlich an jedem Zyklustag passieren. Und wenn ich gerade aus irgendeinem anderen Grund in meinem Leben kurz vor dem Eisprung total einen Tiefschlag habe, dann werde ich dieses Hormonhoch des Eisprungs vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen. Ne? Also ich glaube, ja, man sollte da die Balance finden. Der Zyklus hat einen Einfluss und es ist sinnvoll, den zu erkennen, um sich nicht zum Beispiel zu wundern, meine Güte, warum geht's mir denn heute so scheiße? Und 2 Tage später, ach so, ja, meine Periode war's. Sondern das zu erkennen und gleichzeitig zu merken, naja, es gibt viele Dinge im Leben, die mich beeinflussen und auch der Zyklus ist nicht jedes Mal gleich. Und ich kenne auch Leute, die sagen, ja, während der Periode habe ich total viel Energie. Also kenne ich jetzt von mir nicht so unbedingt an Zyklustag 1, aber manche sagen, das ist für sie die Phase, wo sie viel Energie haben.
Was Rena da gerade gesagt hat am Ende, das ist, glaube ich, wirklich wichtig rauszustellen. Ne? Also ja, es gibt Phasen im Zyklus, die verlaufen für viele Menschen gleich, aber am Ende ist es dann eben auch individuell und das kann eben auch sein, dass man da abweicht und dass man zum Beispiel nicht dieses Eisprung hoch hat, dass man nicht irgendwie von PMS betroffen ist oder sowas. Und das kann ja auch einfach von der Lebensphase abhängig sein. Ne? Also da werden wir nachher auch noch drüber sprechen, wenn es einem gerade eh gut geht, dann ist vielleicht PMS auch nicht mehr so ein großes Thema. Und Stichwort PMS, also das prämenstruelle Syndrom, das tritt in der 2. Zyklushälfte nach dem Eisprung auf. Manche Menschen, die haben körperliche Symptome, zum Beispiel spannende Brüste oder Rücken- oder Muskelschmerzen sind da so typische Sachen. Bei anderen, da schlägt es eben auf die Stimmung. Man ist lustlos, erschöpft, verunsichert. Ja, und sobald die Periode kommt, ist dann alles wieder wie weggeblasen. Und man denkt sich nur, ja, danke für gar nichts. Und es gibt aber auch nochmal eine Steigerung von PMS, und zwar PMDS. Das ist die prämenstruelle dysphorische Störung. Und auf den Unterschied zwischen PMS und PMDS und die Therapie davon wollen wir jetzt gucken. Im Deutschlandfunk Nova Podcast ab 21 haben wir vor ein paar Monaten mit Rebecca gesprochen. Die hat eine selbstdiagnostizierte PMDS und die beschreibt ihre Stimmung vor der Periode so.
Da ist dann nur noch Regen und Gewitterwolken und man fühlt sich nicht gut und will sich zurückziehen. Ist auch traurig. Mir passiert es, dass ich meinen Job kündigen möchte dann zu der Zeit immer. Und man hat, wenn man eh schon ein bisschen soziale Angst hat, dann kann die sich vielleicht auch erhöhen. Und man geht nicht mehr so gerne raus mit Menschen.
Seit ungefähr 2 Jahren weiß Rebecca überhaupt erst, dass es PMDS gibt. Und bis sie das wusste, war sie manchmal von sich selbst richtig krass verwirrt.
Davor habe ich mich sehr lange gefragt, ob ich irgendwie bipolar bin oder depressiv. Aber es ist dann ja auch immer wieder weggegangen und dann habe ich mich wieder gut gefühlt. Aber irgendwie war schon das Gefühl da, dass irgendwas nicht richtig ist. Aber es ist schon relativ lange. Also ich würde mal schätzen 6 bis 10 Jahre. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, weil man ja im Studium auch immer Deadlines hat und dann kann man sich auch immer durchpushen. Aber es ist schon so das Gefühl, dass man nicht mehr die Kontrolle über seinen eigenen Körper hat. Und das ist sehr verwirrend, weil man dann plötzlich in der einen Hälfte vom Monat Gedanken hat, die man in der anderen überhaupt nicht hat.
Tatsächlich ist es so, dass PMS und PMDS gar nicht so einfach auseinanderzuhalten sind, beziehungsweise ist der Übergang da eben auch fließend, auch wenn PMDS im Gegensatz zu PMS eine neurohormonelle Störung ist. So hat mir Rena diesen Unterschied erklärt.
Also PMDS, von den Symptomen her, ist es erstmal wie eine extreme Form des PMS, aber es ist dann oft eine Kombination mehrerer starker psychischer Beschwerden bis hin zu Suizidgedanken oder Aggressivität oder auch so, was vielleicht ganz gut hilft als Orientierung, dass dann manche sagen, ich fühle mich da wie ein komplett anderer Mensch. Also in den 1-2 Wochen vor der Periode, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Ich weiß nicht, wer das ist, so, ne? Also, und dann ist es eben möglicherweise PMDS, die prämenstruelle dysphorische Störung, wo dann auch ein neurohormonelles Problem dahinter steckt, warum man sich eben so fühlt und was man aber, wenn man es erkennt und diagnostiziert wird, dann eben auch auf verschiedene Weisen behandeln lassen kann.
Wie kann man das denn behandeln lassen, so potenziell?
Also es gibt verschiedene Strategien, medikamentöse oder nicht medikamentöse. Wenn es um Medikamente geht, dann ist das natürlich was, was man mit Facharzt, Fachärztin besprechen muss oder womöglich in ein PMDS-Zentrum. Da gibt es leider noch nicht so viele, aber nach und nach wird das Bewusstsein größer. Fangen wir bei den nicht medikamentösen Sachen an. Es gibt die Möglichkeit, mit Achtsamkeitsübungen zu arbeiten. Und ich weiß, da sagen dann manche, oh Mann, ich meditiere doch schon und ich habe trotzdem noch diese krassen Beschwerden. Aber es gibt Achtsamkeitsübungen, es gibt progressive Muskelentspannung, was in manchen Fällen helfen kann, gewisse Atemübungen. Dann aber auch in Richtung Sport. Also als Klassiker denkt man so an Yoga, das funktioniert, wenn man Yoga gerne mag und wenn es einen runterbringt. Tatsächlich gibt es aber auch Studien, die darauf hinweisen, dass Cardio-Training helfen kann, weil bei PMDS, also es gibt verschiedene Ursachen für PMDS, aber eine davon ist, dass bei manchen PatientInnen ein starker Progesteronmangel vorliegt. Und wenn dieser Progesteronmangel der vermutete Auslöser für PMDS ist, dann kann Cardio-Training helfen, weil es eben die Progesteronproduktion stärken kann. Generell Sachen, wo man viel frische Luft und Licht abbekommt, also ich sag mal Zirkeltraining im Park oder Fahrradfahren, das sind so die ganzen Lifestyle-Sachen. Ernährung wäre auch noch ein Thema.
Also das ist quasi so eigentlich auch so ein bisschen der klassische gesunde Lebensstil, der einem eigentlich sowieso gut tut wahrscheinlich, ne?
Im Prinzip schon, genau, aber vielleicht mit so ein paar spezifischen Sachen noch, wie zum Beispiel das mit dem Cardio-Training, das war mir überhaupt nicht bewusst und tatsächlich, ich habe zwar kein PMDS, aber ich hatte trotzdem einen leichten Progesteronmangel, was ich wiederum an meinen Zyklusaufzeichnungen und der Temperatur gesehen habe und das hat sich wirklich gebessert, seitdem ich regelmäßig Cardio mache. Von daher sowas Spezifisches, das war mir eben nicht bewusst. Oder auch, dass man vielleicht nicht sagt, naja, irgendeine Meditation, sondern ich probiere es vielleicht mal bewusst mit autogenem Training oder progressiver Muskelentspannung. Ne? Also, dass man innerhalb des gesunden Lebensstils noch ein bisschen gezielter guckt, was kann mir da helfen. Und der nächste Schritt, der halt nichts mit Medikamenten zu tun hat, aber dann schon eben ein größerer Schritt ist, wäre halt auch eine Psychotherapie. PMDS ist zwar keine primär psychische Störung, sondern hat eben diesen neurohormonellen Faktor, aber trotzdem kann vor allem eine Verhaltenstherapie dabei helfen, mit der PMDS umzugehen.
Wie findet man denn eigentlich raus, ob man von PMDS betroffen ist?
Also man kann natürlich sich direkt an Facharzt oder Fachärztin wenden. Es ist aber dann immer leider noch das Problem, dass das Bewusstsein dafür noch nicht bei allen angekommen ist. Und das eben, weil ja ein Hauptkriterium der PMDS ist, dass es eben zyklusbedingt auftritt, ist das eben sinnvoll, das auch selbst zu beobachten und da Muster zu erkennen. Es gibt da zum Beispiel ein PMS- bzw. PMDS-Tagebuch, gibt es auch Online-Vorlagen, wo man jeden Zyklustag die Beschwerden von 0 bis 4 einstuft, die man hat. Das wäre eine mögliche Option. Es gibt vom DSM-5, das ist, heißt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, also ist quasi so ein Handbuch für psychische Störungen. Da gibt es eine Liste aus 11 Symptomen, von denen dann mindestens 5 zutreffen sollten und in einem gewissen Schweregrad. Und da hat mir eine Ärztin aber auch gesagt, also mir ist am wichtigsten, wie der subjektive Leidensdruck ist und wie stark das für die Person ist, als dass es jetzt genau 5 sein müssen, weil es könnte auch sein, dass es 2 oder 3 sind, die aber extrem heftig sind. Zusätzlich zu diesen selbstbeobachteten Begebenheiten gibt es dann eben auch noch die Möglichkeit, Hormontests zu machen, wenn wir jetzt wieder beim Thema Progesteron sind.
Wie Rena beschrieben hat, kann man PMDS unter Umständen auch mit Medikamenten behandeln. Es gibt zum Beispiel einen Ansatz, bestimmte Antidepressiva nur in der zweiten Zyklushälfte zu nehmen, um da eben dann zu unterstützen. Aber das muss man dann natürlich unter medizinischer Aufsicht tun. Und man muss auch sagen, an diese offizielle Diagnose PMDS zu kommen, das ist unter Umständen gar nicht so einfach, weil man dafür ja auch zu FachärztInnen muss. Mit Rena geht's gleich noch darum, welche Faktoren PMS verschlimmern können. Jetzt gucken wir aber erstmal aufs Thema Sport. Denn der Zyklus, der verändert tatsächlich unsere Belastbarkeit und die sportliche Leistung. Nele Posthausen aus dem Eine Stunde Liebe-Team hat genau dazu recherchiert. Und festgestellt, das Wissen über zyklusbasiertes Training, das ist noch gar nicht so verbreitet.
Geforscht wird dazu seit Ende der 70er Jahre, aber es gibt relativ wenig Studien, die sich konkret mit den Effekten des Zyklus auf das sportliche Training auseinandersetzen. Auch die zeitgenössische Zirkusartistin Lilly Schlinker hat festgestellt, dass in ihrer Ausbildung nie auf den Zyklus eingegangen oder darüber gesprochen worden ist, bis Lilly ihre KommilitonInnen gefragt hat.
Also egal, wen man fragt, jeder hat irgendwie eine Geschichte, wo sie berichten können, dass sie Angst hatten, dass sie ihre Periode jetzt zu dem Zeitpunkt kriegen, wo eine total wichtige Performance ist. Oder dass sie gesagt haben, sie haben gerade Kinder unterrichtet und ihnen wurde total schlecht und sie mussten dann auf die Toilette rennen und sich übergeben. Also ganz viele Menschen haben solche Geschichten, die sie aber normalerweise nicht erzählen, weil es so stigmatisiert ist.
Lilly Schlinker hat deswegen für ihre Bachelorarbeit selbst eine kleine Umfrage gemacht. Sie hat zeitgenössischen Zirkus in Rotterdam studiert und da 43 Studierende befragt. Lilly hat festgestellt, wann im Zyklus wir trainieren, kann einen enormen Unterschied für unsere Leistungsfähigkeit machen.
Das ist ja auf jeden Fall grundsätzlich eine sehr spannende Idee, aber eine Umfrage unter 43 Studierenden, das ist natürlich nicht repräsentativ. Deckt sich Lillys Ergebnis denn mit anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen?
Ja, in einer Studie an der Ruhr-Universität Bochum hat Professorin Petra Platen Menschen mit Zyklus ihre beiden Beine unterschiedlich trainieren lassen. Also das eine nach einem Trainingsplan, der auf den Zyklus ausgerichtet ist, das andere nach einem Standardtrainingsplan. Und das Ergebnis, das Bein, das in der ersten Zyklusphase und um den Eisprung herum stärker trainiert worden ist, ist muskulöser geworden als das andere Bein. Das wurde über den gesamten Zyklus gleich trainiert.
Ich finde, auf so eine Idee muss man erstmal kommen, Beine unterschiedlich zu trainieren. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das muss man jetzt nochmal genauer erklären. Also ich weiß grundsätzlich so, die erste Zyklusphase, das ist die Phase, die von dem ersten Tag der Periode bis zum Eisprung geht.
An den ersten Tagen der Blutung sind da viele Menschen nicht so leistungsfähig. Das hat Lilly Schlenker auch bei sich selbst bemerkt.
Also in meinem Fall ist es so, dass ich recht starke Menstruationskrämpfe immer hatte und ich dadurch ganz oft Angst hatte, dass jetzt zum Beispiel ein Test oder eine Performance auf den Tag fallen könnte, wo ich meine Tage kriege.
Durch die Schmerzen ist sie weniger leistungsfähig. Das ging in ihrer Umfrage vielen ähnlich. Zwischen 2 und 72 Stunden konnten da einige gar nicht trainieren.
Aber du hast ja gerade gesagt, die erste Zyklusphase, die ist ja eigentlich gut für hartes Training.
Wenn wir keine Schmerzen mehr oder generell wenig Probleme während der Periode haben, können wir wahrnehmen, dass die sogenannte Follikelphase begonnen hat, in der die Follikel, also Eizellen, heranreifen. Der Körper schüttet dann bis zum Eisprung mehr von dem Hormon Östrogen aus und das hilft beim Muskelwachstum.
Und was passiert danach?
Die erste Zyklusphase endet mit dem Eisprung. Und dabei erreicht der Östrogenspiegel also seinen höchsten Stand. Häufig bemerken Menschen, dass sie sehr aktiv sind, gute Laune haben und hier lässt sich dann auch besonders intensiv trainieren.
So, und dann gehen wir in die zweite Zyklusphase. Was ist da dann los?
Nach dem Eisprung wird verstärkt das Hormon Progesteron produziert. Der Körper hat mehr Probleme, seine Temperatur zu regulieren, ist anfälliger für Entzündungen und baut langsamer Muskeln auf. Und in dieser Phase, da lockern sich die Bänder. Deswegen ist die Gefahr, umzuknicken, auch höher.
Also ist auch die Gefahr, generell sich zu verletzen, höher.
ProfisportlerInnen, die zyklusbasiert trainieren, raten deshalb in der Zeit eher auf Technik als auf Kraft und Zeiten zu achten. Und wichtig ist, der Körper braucht in dieser Zeit mehr Kalorien. Die sollte man ihm also auch ruhig geben. Für die Reproduktion brauchen weibliche Körper insgesamt so einen Körperfettanteil von ungefähr 15-17%, sagt man. Und wenn der durch viel Sport und wenig Kalorienzufuhr darunter sinkt, dann kann der Eisprung und oft auch die Periode ausbleiben. Der veränderte Zustand, der kann zum Beispiel zu Ermüdungsbrüchen führen. Wenn es also auch nicht super viele gesicherte Erkenntnisse zum zyklusbasierten Training gibt, kann man sich eine Sache sehr leicht merken. Wir brauchen ausreichend Snacks und Ruhepausen, sonst wird's nichts mit dem Eisprung und auch die sportliche Leistung, die kann darunter leiden.
Also wenn ihr beim Sport seid, ne, und einfach gar nichts gehen will und ihr keine Idee habt, woran das liegen könnte, ihr habt genug geschlafen, ihr habt genug gegessen, genug getrunken. Es kann tatsächlich auch sein, dass es am Zyklus liegt und dass ihr ein paar Tage später wieder powern könnt wie vorher. Denn zur Tagesform, da kann eben auch die Zyklusphase gehören. Rena und ich, wir haben ja eben schon über PMDS gesprochen und jetzt wollen wir nochmal auf PMS gucken, was ja nochmal verbreiteter ist. 20-50% der Frauen haben PMS. Jetzt haben wir eben schon festgestellt, ein gesunder Lebensstil, der kann helfen, damit besser fertig zu werden. Ich habe Rena auch noch gefragt, ob es irgendwelche Faktoren gibt, die PMS potenziell nochmal verschlimmern.
Es hat viel mit unserem Lebensstil und unseren Lebensumständen wieder zu tun. Und deswegen ist es ja auch ein bisschen fies und weswegen ich auch manchmal so Feedback bekomme, ja, was erzählst du, na, wie soll ich jetzt hier noch gesünder leben oder sonst was? Ich habe 3 Kinder und super viel Stress, was soll ich denn noch machen? Und ja, also es ist natürlich so, dass es leider in unserer Gesellschaft immer noch wenig Bewusstsein oder Anerkennung des Zyklus gibt und dass dementsprechend halt auch nichts darauf ausgerichtet ist. Ja, welcher Arbeitsplatz hat vielleicht eine zyklusfreundliche Strategie, wo man diese schwierigen Phasen, aber auch die Vorteile des Zyklus nutzen kann. Also strukturell gibt es da einfach noch sehr wenig. Gesundheitlich gesehen ist es aber auch so, dass die Ernährung und die Bewegung und wie viel Schlaf man bekommt, dass all diese Sachen eben auch einen Einfluss auf PMS haben. Und deswegen finde ich es auch da wieder wichtig, dass man so irgendwie die Balance findet zwischen Selbstwirksamkeit und auch liebevoll und achtsam mit sich selbst sein und gleichzeitig die strukturellen Faktoren, um sich halt auch zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht meinen PMS von 100% auf 0% kriegen, aber ich sollte mich ernst nehmen und eine gewisse Linderung vielleicht erreichen können.
Spielen da psychische Erkrankungen auch eine Rolle, die man dann ja auch außerhalb dieser PMS-Zeit hat?
Es gibt tatsächlich ein Phänomen, das heißt prämenstruelle Verschlimmerung. Und da ist es dann eben kein PMDS im Sinne von einem eigenen Krankheitsbild, also, oder ist, ja, hat man vielleicht dann überhaupt nicht. aber man hat womöglich eine Angststörung oder eine Depression, ist vielleicht auch schon diagnostiziert. Und dazu habe ich mit einer Verhaltenstherapeutin gesprochen, die dann gesagt hat, manchmal melden sich Patientinnen, die dann total erschrocken sind, weil vor 2 Wochen hatten sie das Gefühl, ihre Depression wird besser oder ihre Angststörung ist zurückgegangen. Und jetzt kommt es gerade wieder volle Kanne zurück und sie machen dadurch sicher einen totalen Rückschritt. Das ist dann so die Angst. Und tatsächlich ist es dann manchmal aber eine prämenstruelle Verschlimmerung, weil eben bei vielen die Stimmung so gegen Ende des Zyklus, also kurz vor der Periode, absinkt. Und wenn man dann sowieso eine psychische Erkrankung hat, dann kann es natürlich sein, dass die in den Tagen besonders prominent ist und halt stärker hervortritt. Wenn man das weiß und dann gewisse Strategien hat, dann kann man damit natürlich besser umgehen, als wenn man so ganz hilflos dasteht oder vielleicht auch total überrascht davon ist, weil man den Zusammenhang noch nicht hergestellt hat.
Das ist aber auch alles nicht ganz unkompliziert, ne? Also was da wie potenziell miteinander zusammenhängt und ob man dann PMS hat oder PMDS oder diese prämenstruelle Verschlechterung bzw. Verschlimmerung, von der du gerade gesprochen hast.
Auf der einen Seite vielleicht, klar, es sind verschiedene Sachen, aber auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwie so, dass man sich in jedem Fall um sich selbst kümmern sollte oder halt sich Unterstützung suchen sollte und darf. Und das ist ja bei jeder Sache davon gleich, sag ich mal. Also, dass man wirklich selbst schaut, wie kann ich dafür sorgen, dass es mir besser geht und auch, welche Fachperson nimmt mich ernst oder welche anderen lieben Menschen können mich dabei unterstützen. Und das ist ja in jedem von diesen Beschwerden wichtig. Insofern, glaube ich, ist es immer sinnvoll, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, ob es PMS oder PMDS ist, solange man noch nicht an eine medikamentöse Lösung geht, muss man die Unterscheidung vielleicht auch nicht sofort wissen, sondern man weiß erstmal, okay, ich habe hier einen krassen Stimmungszusammenhang mit dem Zyklus. Und klar, die Abgrenzung, ob es was mit der anderen psychischen Erkrankung ist, die nur mit dem Zyklus halt auch so ihre Schwankungen hat, die ist schon wichtig, damit es da eben keine Fehldiagnosen gibt. Aber ich glaube, es ist auch nicht so kompliziert, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann können wir mehr oft erkennen, als wir vorher ahnen.
Ich muss im Nachhinein, wenn es dann durchgestanden ist, auch manchmal über dieses ganze PMS-Thema lachen, weil ich mir manchmal wirklich so bescheuert vorkomme, wenn ich so denke, ich kann nichts, aus mir wird niemals was, ich weiß gar nichts und ich bin irgendwie der kleinste Mensch der Welt. Und ich weiß dann ja sogar in dem Moment, dass das in 2 Tagen nicht mehr der Fall sein wird, weil irgendwie meine Periode kommen wird. Aber ich fühle das trotzdem gar nicht und dann muss ich da manchmal einfach auch drüber lachen, weil das irgendwie schon sowas richtig Absurdes hat. Kannst du das nachvollziehen?
Ich kann es absolut nachvollziehen und ich bin auch nicht frei von PMS. Also das möchte ich auch dazu sagen und das ist mit meiner Arbeit auch immer wichtig, dass es eben nicht darum geht, dass wir das alle überwinden und nie mehr irgendeinen Stimmungsabfall haben, weil das ist, glaube ich, auch einfach nicht realistisch für die meisten. Ich kenne das absolut. Ich schreibe es auch selbst offen. Ich denke immer so kurz vor meiner Periode, ich kann nichts, ich habe nichts im Leben erreicht, was ja offensichtlich nicht stimmt. Und selbst wenn ich jetzt kein Buch geschrieben hätte oder was, dann wäre ich halt genauso wertvoll, ne? Aber also inzwischen bin ich an dem Punkt, dass für mich so diese 2-3 Tage vor der Periode wirklich so eine Konfrontation mit meinen Urängsten so ein Stück weit sind, wo ich dann aber auch merke, okay, das sind anscheinend gerade meine Themen. Es ist gerade unangenehm, aber es ist auch gut, das so ein bisschen wahrzunehmen, also ohne mich komplett reinzusteigen und zu sagen, diese Themen sind anscheinend gerade echt ein Ding für mich. Ich nehme das mal wahr und wenn ich mich ein paar Tagen ein bisschen gestärkt fühle und drüber geblutet habe, als eine Analogie zu drüber geschlafen habe, dann schaue ich mir das mal genauer an, wie ich damit umgehe. Also es ist so ein bisschen tatsächlich, also es hat ein gewisses Potenzial für mich, auch wenn ich es persönlich auch nicht immer angenehm finde.
Was Rena da gerade ganz am Ende gesagt hat, das finde ich tatsächlich auch nochmal interessant. Also, dass man vielleicht sogar die Themen, die eben so während der PMS-Phase aufkommen, dass man da später nochmal drauf guckt, ne? Also, ich persönlich tendiere tatsächlich auch dazu, ne? Ich freue mich einfach, dass es rum ist, dass ich da nicht mehr weiter drüber nachdenken muss und dann kommt das in eine Schublade und die Schublade wird zugemacht. So. Aber tatsächlich, ne, vielleicht ist da ja dann auch noch was dran, was man sich dann mit klarerem Kopf, mit besserem Selbstbewusstsein in einer anderen Zyklusphase trotzdem nochmal angucken kann, um eben zu überlegen, was steckt denn eigentlich dahinter? Man muss das ja dann nicht direkt lösen unbedingt. Und wenn ihr euch generell mal ins Thema Zyklus einlesen wollt, da gibt es diverse Bücher. Eines ist eben von Rena Föhr. Das heißt Know Your Flow, unseren Zyklus verstehen, für ein gutes Körpergefühl und besseren Sex. Das Buch, das kostet 18 Euro. Und ich habe jetzt noch ein Liebestagebuch für euch. In der letzten Folge, Eine Stunde Liebe, da hat euch Caro ja von der Trennung von ihrem Ex erzählt. Das Ende der Beziehung, das war für beide ziemlich schwer, nicht nur, weil sie sehr lange ein Paar waren, sondern auch, weil die beiden zusammen gewohnt haben. Und falls ihr das schon mal durchhattet mit dem gemeinsamen Wohnen und sich dann trennen, dann wisst ihr auch, also so eine Wohnung wieder auseinander zu dividieren, ne? Dann was Neues zu finden parallel, dann der Liebeskummer auch noch drumherum, das kann wirklich richtig anstrengend sein. Aber tatsächlich, jetzt hat Caros ehemaliger Partner einen Job in der anderen Stadt gefunden und er zieht aus. Dafür zieht jetzt aber Caros neuer, alter Polypartner Jones ein. Wie sich das anfühlt, wenn ein anderer Partner in die alte gemeinsame Wohnung einzieht, das erzählt euch Caro jetzt.
Und dann war natürlich so die Frage, okay, wenn er so schnell jetzt gehen muss, ich kann mir die Wohnung alleine nicht leisten. Was machen wir dann? Und haben uns dann darauf geeinigt, dass Jones in die Wohnung einzieht. Also, mein Ex sieht aus und Jones zieht ein. Weil die Wohnung ist wirklich eine richtig, richtig schöne Wohnung. Jones will aber also alleine hier wohnen und hat dann zu mir gesagt, das kommt mir total komisch vor, in die Wohnung von dir und deinem Ex zu ziehen. Ich meine, er war ja vorher auch schon ein paar Mal da und kennt die Wohnung und so. Und mir kommt das total komisch vor und ich möchte dich bitten, dass du vielleicht 2-3 Monate mit mir zusammen erstmal da wohnst. Weil mein Wunsch ist es, alleine zu wohnen. Also jetzt gar nicht, dass ich eine eigene Wohnung haben möchte, aber ich möchte jetzt nach der 10-jährigen Beziehung und mit meinem Ex habe ich insgesamt 7 Jahre zusammen gewohnt. Ich möchte einfach ein bisschen Freiraum für mich und einen eigenen Haushalt führen und wenn dann bei Jones zu Besuch sein irgendwie. Genau, dann ist der eine Freund ist raus, der andere rein. Dann ist Jones eingezogen. Wir haben dann erstmal die Wohnung mit weißem Salbei ausgeräuchert. Mein Ex und ich haben ja einfach 2,5 Jahre drin gewohnt. Und um die alten Energien loszuwerden und ein paar neue reinzuholen, haben wir das so als Ritual gemacht. Es steht auch noch das Bett von mir und meinem Ex hier, weil das ist riesig und das kriegt man auch nirgendwo mehr raus. Und das hat Jones jetzt übernommen und da haben wir neue Bettwäsche und sowas gekauft, um da so ein bisschen eine Veränderung reinzubringen. Jones hat noch nie mit einer Frau zusammen gewohnt. Das ist das erste Mal, dass er mit seiner Partnerin zusammen wohnt. Und ich habe ja ewig lang mit einer anderen Person zusammen gewohnt, an die ich mich natürlich auch gewöhnt hatte. Und wir hatten jetzt schon so, nicht Unstimmigkeiten, aber es ist natürlich eine Veränderung. Ja? Also Jones macht die Dinge anders als mein Ex. Na klar, ist eine andere Person, aber muss ich mich auch drauf einstellen, weil ich habe schon so meine Macken. Also Beispiel, ich muss immer alles sofort, sobald ich es benutzt habe, in die Spülmaschine räumen. Also bei mir liegt nichts lange rum. Und ich ertrage das total schwer, wenn der andere das nicht sofort wegräumt oder so. Oder wir haben so einen großen Tisch, der in der Mitte steht. Und da, das ist, wenn man reinkommt, sieht man den Tisch direkt in einem großen Raum. Und wenn da was drauf liegt, dann sieht der Raum sofort unordentlich aus. Das heißt, ich achte sehr darauf, dass da nichts drauf liegt. Und Jones ist das so ziemlich egal. Wenn er da arbeiten muss, dann arbeitet er dran. Also ist schon eine innere Umstellung und auch ein kleiner Kampf mit mir selbst, da okay mit zu sein, ja. Und ich habe natürlich Flashbacks. Also ich weiß noch ganz genau, als wir uns so gefreut haben, diese Wohnung zu finden und die eingerichtet haben. Und oft, wenn ich in Briefkasten gucke oder in die Straße einbiege, dann ist mein Ex schon noch irgendwie da. Und dann erinnere ich mich daran, wie wir das so gemeinsam geplant haben, unser Leben. In der Wohnung tatsächlich weniger, weil ich habe auch Jones, dadurch, dass er dann die Wohnung auch allein übernehmen wird, ist er nicht zu mir gezogen, sondern er zieht ein und ich bin halt noch da. Aber ich habe ihm komplett überlassen, auch einzurichten und so. Ich habe all mein Stuff erstmal rausgenommen, aber das ist seine Wohnung. Und dadurch hat die sich auch so verändert, dass ich mein Ex hier in der Wohnung gar nicht so spüre. Es ist eher das Außenrum so. Ja, aber es ist okay, also das ist okay.
Den Punkt mit der Ordnung, den fühle ich auf jeden Fall komplett. Und ich finde es wirklich richtig spannend, wie Caro sich jetzt eben auf diese neue Situation einstellt und sich auch darauf einlässt. Und wie es bei den beiden weitergeht, das hört ihr dann auch hier. Ich sage an dieser Stelle nochmal Danke an Rena und Nele für die Infos zum Thema Zyklus. Und ich sage Danke an euch fürs Zuhören. Für euch gilt auch wie immer, Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünsche, die schickt sehr gerne an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.